begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Es ist mir jedes Mal neu bewegend, wie in diesen Weihnachtstagen viele Menschen mitfeiern müssen. Die Arbeit ruht, die Maschinen stehen still. Und in unserem sonst so geschäftigen und betriebsamen Deutschland sind es Millionen Menschen, die heute Abend feiern, aber nicht nur hier in Deutschland, ja überall in der Welt. Überall in der Welt sind Menschen, die diese Christnacht feiern, begehen. Wir denken jetzt in diesem Augenblick sicher auch, dass die Geiseln in der amerikanischen Botschaft in Teheran auch mit ihren Gedanken bei diesem Geschehen im Stall von Bethlehem sind, mit ihren Gedanken, oder wenn da Schiffe auf dem Ozean unterwegs sind, irgendein Frachter, die Matrosen heute Abend an Bord, die werden ihre Weihnachtslieder summen und pfeifen. Und das ist ja nicht bloß ein äußeres Feiern, wie wir manchmal meinen, das geht ja viel tiefer. Wir alle sind angesprochen von diesen großen Worten: Frieden. Euch ist der Heiland geboren. Da fragen wir, wie ist das überhaupt möglich, dass solch ein Weihnachten über die ganze Welt hingeht? Man muss in diesen Tagen immer wieder daran erinnern, die meisten Menschen stellen sich das so vor, wie wenn die Weihnachtsgeschichte ein schlichtes, gemütvolles Märchen wäre. Es war einmal ein Josef und seine Maria und es war ein Kind im Krippelein. Nein, nicht, es war einmal ein Märchen. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich will es in diesen Tagen, wo so viel Unklarheit ist über das, was ist eigentlich wahr, was ist denn eigentlich geschehen mit Jesus von Nazareth, sagen, dass ich heute noch meinen Talach da drin an der Haken der Sakristei weghängen wollte und meinen Beruf niederlegen wollte, wenn ich davon nicht im Innersten überzeugt wäre, dass das, was hier erzählt wird, wahr ist. Der Sohn Gottes ist geboren in unserer Welt. Gott ist Fleisch geworden. Und das sind nicht bloß gemütvolle Träume, die da erzählt werden, sondern das ist ein Sachverhalt, an den man sich klammern kann. Und noch viel mehr als nur das Geschehen von Bethlehem ist jetzt wichtig, sondern da werden tiefe Wahrheiten für uns, für unser Leben deutlich. Da versteht man richtig unsere Vorfahren, die dann einst gesagt haben, die Mitte der Zeitrechnung ist die Geburt Jesu. Auf dieses Ereignis hin muss man alles hinzählen. Von diesem Ereignis her muss man alles rechnen. Die Jahre, die wir haben, vor Christi Geburt, nach Christi Geburt, das ist das Ereignis ohnegleichen. Ein historisches Datum in der Geschichte, von dem wir aus denken müssen. Aber nun will ich Ihnen helfen, wenn Sie sagen, das sei ein wenig herausfordernd für Sie, dass ich so davon spreche, dass das wahr ist. Nun, Sie können es nachprüfen. Sie können das untersuchen, ob das stimmt. Und ich will Ihnen zeigen, welche tiefe Wahrheit hier in dieser Weihnachtsgeschichte angesprochen wird. Zuerst, Gott sucht uns. Das könnte so sein, wie wenn ich mich jetzt versprochen hätte. Wir suchen doch Gott. Wie oft haben wir schon gegrübelt, schon seit frühen Tagen, wo wir so unseren Verstand entdeckt haben, wo wir Nächte mit Freunden durchdiskutiert haben und dann drüber nachgesonnen haben. Die ersten kritischen Schriften der Philosophen, die doch auch in ihrer Hand waren, wie wir uns mit Gottesleugnern auseinandersetzten. Wo ist Gott? Wie ist Gott? Ist das nicht nur ein Gedankengebilde der Menschen? Und je mehr wir suchen, da stoßen wir an eine Mauer. Wir können zu Gott nicht vordringen. Kein Mensch kommt mit seinen Gedanken zu Gott vor. Auch alles religiöse Ahnen der Menschen, überall in der Welt, ist nur ein dumpfer Traum, ein Ahnen der Menschen. Wir stochern im Nebel und kommen nicht weiter. Und darum ist das jetzt so aufregend, was da in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Nicht wir suchen Gott, Gott sucht uns. Gott hat sich aufgemacht, uns nachzulaufen. Wir, die Menschheit, wir sind von Gott weggelaufen. Wir haben uns von Gott entfremdet, von unserem Ursprung. Davon kommen die ganzen Nöte der Welt her. Wir haben die Ordnungen Gottes verloren. Wir haben seine Gebote gebrochen. Wir haben nicht mehr nach seinem Willen gefragt. Darum ist unser Leben so unklar, so verworren geworden. Das ist uns neulich auf dem Bahnhof passiert. Wir hatten uns mit unseren Kindern auf dem Parkplatz am Auto verabredet. Und wie wir ans Auto kamen, die Kinder gingen voraus, waren die Kinder nicht da. Nun ist sehr viel Betrieb am Bahnhof und da hat man gleich die schlimmsten Befürchtungen, was ist mit den Kindern passiert. Und ich sagte da meiner Frau, nur lauf du in die Halle des Bahnhofs, ich schau mal den anderen Autos, ob sie irgendwo vielleicht sich im Auto getäuscht haben. Und ich habe da mitgefühlt, wie das bei Eltern sein kann. Wo sind unsere Kinder, was ist mit denen passiert? Wissen Sie, dass das in der Weihnachtsgeschichte dahinter steht? Das ist das, was da bezeugt wird. Der große Schmerz Gottes um uns, um sie. Wie Gott das Herz bricht, wo stehen sie, wo sind sie? Gott leidet doch mit ihnen mit. Und da stehen wir da und sagen, wo ist Gott und ich weiß nicht um ihn. Das ist ja da in der Weihnachtsgeschichte bezeugt, dass das Suchen Gottes ganz genau dort weitermacht, wo Gott einst bei den Vätern begonnen hat. Es gibt eine Heilsgeschichte durch die Welt. Und Sie müssen wissen, dort an dieser Stelle geht Gott entlang und dort sucht er Menschen. Wer auf diese Heilsgeschichte Gottes nicht achtet, der trifft nie mit Gott zusammen. Dort macht Gott weiter, wo er einst bei Abraham, Isaak, Jakob, den Vätern, bei David begonnen hat, in Bethlehem, in der Stadt, wo Isai seine Söhne hatte, dort wo der erste David-König gesalbt wurde aus dieser großen Familie. Dort in Bethlehem geht die Geschichte Gottes wieder weiter, wie die alten Propheten verkündigt hatten. Nun könnte man ja sicher auch sagen, das müsste Gott ja alles nicht so pünktlich einhalten. Es ist die Ehre Gottes, dass er sein Wort bis zum letzten Häkchen erfüllt, dass er die Verheißungen einhält. Gott ist nicht einer, der sein Wort bricht. Und in diesen Weihnachtstagen ist das so groß zu beobachten, wie diese Heilsgeschichte, dieses Suchen Gottes weitergeht über die Propheten bis nach Bethlehem hinein. Und Gott sucht uns, so wie Jesus sich dann aufgemacht hat und Menschen gesucht hat, wie er stehen blieb bei den Verzweifelten und Bedrückten, wie er die Kranken gesehen hat und an ihrem Schicksal mitlitt. Gott sucht sie, Gott bricht das Herz, aber sie finden Gott nur in seinem Suchen, wo sie auf sein Suchen in Jesus achten. Das ist die Stelle, wo sie ihn finden. Und darum sage ich, dass sie das nachprüfen können, ob das stimmt, dass Gott sie sucht. Sie müssen auf Jesus achten, was Jesus ihnen sagen will, wie Jesus sie ruft, wie Jesus ihnen nachgeht in ihrem Leben. Das Zweite, Gott ruft uns. Es ist ja wunderbar an dieser Weihnachtsgeschichte, wie da plötzlich auf dem Hirtenfeld der Himmel zerreißt und die himmlischen Heerscharen ihren Lobgesang singen. Das wünscht man sich. Manche sagen, ich habe so ein Erlebnis noch nie gehabt. Hätte ich das gehabt, könnte ich auch glauben. Ach, überschätzen Sie das nicht. Wissen Sie, wie die Hirten das alles hinter sich hatten, dachten sie, wir haben sie hier nur geträumt. Man hat ja manchmal ganz große Erlebnisse Gottes. Wahrscheinlich hat jeder Mensch Dinge erlebt, wo einem Hören und Sehen vergeht, wo man ganz nah vor der Ewigkeit stand. Aber sie haben uns oft gar nicht zum Glauben geführt. Und darum meine ich auch, dort draußen auf dem Hirtenfeld ist es wichtig, dass wir auf die Botschaft der Engel hören. Das war das Wichtige, dass sie dort den Hirten zurufen, euch ist der Heiland geboren, der Retter, Christus, ihr werdet ihn finden. Da ist Jesus, auf ihn müsst ihr zugehen. Und jetzt haben die Hirten sofort geschaltet und gesagt, dann müssen wir uns aufmachen. Ist nicht das der Unterschied zwischen Glauben und Unglauben? Dass manche sitzen bleiben und sagen, aber ich habe gar keine himmlische Erscheinung mehr gehabt seitdem damals. Und die nie begriffen haben, sie müssen sich aufmachen, sie müssen loslaufen. Weihnachten will uns doch in Bewegung setzen, dass wir sagen, jetzt will ich Christus finden. Und da wird eine Versprechung mitgegeben. Und ihr werdet finden. Das hat ja Jesus später noch einmal wiederholt. Sucht, so werdet ihr finden. Auch wenn manche diesen Spruch an falscher Stelle zitieren, um sich einen billigen Scherz zu machen. So wissen wir, wo Jesus uns diese Versprechung gegeben hat. Wo wir ihn, die Wahrheit, den Weg zum himmlischen Vater suchen, wo wir Jesus suchen, dort wird er sich von uns finden lassen. Sucht, ihr werdet finden, klopft an, euch wird aufgetan. Jesus verspricht, es wird keiner umsonst suchen. In der Philosophie können sie umsonst suchen. In der Welt der Religionen können sie umsonst suchen. Sie können Yoga um Yoga abklappern und Yogi und Meditation und sie werden nichts finden. Aber da, wo sie das Neue Testament aufschlagen und die Worte Jesu hören, vor ihrem eigenen Leben, und das auf sich einwirken lassen, was da steht, und dann hören, was da bezeugt wird, sie werden finden, ihn, Christus, den Gesalbten Gottes, den König, den Retter, den Heiland ihres Lebens. Gott ruft uns, dass wir uns aufmachen, dass wir suchen. Und er verspricht, ihr werdet nicht umsonst suchen. Keiner sucht umsonst. Jeder, der hier sucht, findet eine Garantieerklärung Gottes. Ein letztes. Das erste war, Gott sucht uns. Gott ruft uns, Gott überzeugt uns. Da stürzen die Hirten durch die Nacht und finden schließlich dieses baufällige Gebäude. Ich weiß nicht, was dieser Stall in Wirklichkeit war. Irgend so ein leerer Schuppen an der Seite. Und da treten sie ein und dann sehen sie dieses Kind in der Krippe liegen. Wer hat nicht schon gedacht, die hatten es damals leicht, die konnten Jesus persönlich sehen, aber wissen Sie, da waren auch nur Windeln da und da war auch nur ein Baby da, da war kein Heiligenschein um den Kopf gespannt. Ich meine, die hatten es ja viel schwieriger als wir heute. Wir haben ja ein ganzes Neues Testament. Wir haben ja die großen Taten Jesu bezeugt. Wir haben nicht nur ein Evangelium, wir haben vier. Wir haben die Taten, Erlebnisse der Apostel, die Ausbreitung des Reiches. Wir haben Tradition der Väter. Wir haben Erfahrung von Glaubenszeugen vor uns. Sie haben rechts und links auf ihrer Bank Mitchristen, die viel Erfahrungen mit Jesus gemacht haben, die es ihnen lachend bestätigen können. Wir haben viel mit Jesus erlebt. Da muss ich eigentlich Mitleid haben mit den Hirten. Die hatten das alles noch nicht. Die waren die Ersten, die waren die Pioniere. Die wussten noch nichts von der Auferweckung Jesu. Die wussten noch nichts von seinem Kreuzestod. Die wussten noch nichts von seinen Wunderheilungen. Wie war das überhaupt möglich, dass die da niederfallen und anbeten? Es ist wunderbar, dass Gott selber Menschen im Glauben bestätigt. Und wenn wir nachsinnen, wie das bei uns eigentlich damals war, wenn Sie mich fragen, warum bist du damals in deinem Leben so gewiss geworden über dem Hören des Evangeliums von Jesus? Ich kann Ihnen nur sagen, da hat Gott mich überzeugt, da hat Gott mich bestätigt, da hat Gott mir sein Wort so gewiss gemacht. Wenn Sie fragen, wie komme ich aus meinen Zweifeln raus? Gott überzeugt Sie, bleiben Sie da stehen vor Jesus, schauen Sie ihn an. Da wird er uns immer größer. Er, der für die Schuld der Menschheit stirbt, er, der vom Grab auferweckte, er, der Herr der Welt. Und stehen Sie davor und er wird uns gewiss machen. Was können wir tun? Wir können nur hinschauen auf ihn. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nur nicht weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Amen.